Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Aufbrüchen. Und ich bewundere das immer wieder, dass es Leute gibt, die sagen, wir wollen unser Leben zur Verfügung stellen als Missionare, als Missionarinnen. Also bildlich unsere Koffer packen und unser Zuhause verlassen. Ich finde das so cool, dass wir als Gemeinde drei Missionarinnen haben. Dass wir den Auftrag erfüllen können. Jesus hat gesagt, geh in die ganze Welt. Wir könnten auch mal ein Reisli machen miteinander bis in die ganze Welt. Das wäre vielleicht auch noch glatt. Aber ganz praktisch gesehen funktioniert das nur, wenn wir Leute schicken können, die für uns stellvertretend in die ganze Welt gehen. Und ein Aufbruch an einen neuen Ort, eine neue Kultur, das ist sicher etwas recht Herausforderndes. Als Kirche werden wir auch bald aufbrechen, an unseren neuen Ort an der Tannenstrasse. Die Koffer sind noch nicht ganz gepackt, aber es ist schon vieles recht parat. Danke auch vielmals allen, die gestern wieder tagkräftig geholfen haben. Wir sind da wirklich auf der Zielgeraden. Aber spannend ist ja auch die Idee, dass wir im Glauben im Aufbruch sind, im Leben im Aufbruch, dass wir da unsere Koffer packen. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, damals, wo wir die Gewichte aus dem Koffer rausgenommen haben, Sachen, die uns auf dem Weg behindern, belasten. Heute, wenn wir miteinander in den Koffer hineinschauen und zwei, drei neue Sachen da drin entdecken, wir sind ja miteinander unterwegs zu dieser Serie zum Thema Aufbruch mit dem Galaterbrief. Der Paulus, der eigentlich auch ein Missionar war, im ersten Jahrhundert nach Christus, wo die Gemeinde gegründet ist und offensichtlich sehr ein tiefes Herzensanliegen hat für die Gemeinde. Und es hat ihn richtig bewegt, wenn er gesehen hat, dass Gemeinden stehen geblieben sind und nicht mehr aufgebrochen sind. Dass sie eigentlich den Weg, den sie gut angefangen haben, aufgegeben haben und ihre Koffer schwer geladen haben und nicht mehr vorwärts gekommen sind. Es ist ganz interessant, dass der Paulus verschiedenste Gemeinden genau von diesen gleichen Themen immer wieder schreibt, wo sie offensichtlich behindert haben mit ihrem schweren Koffer. Und darum, wenn wir auch heute miteinander, wenn wir weiterlesen im Galaterbrief, wir machen heute einen Sprung zum dritten Kapitel, das nochmal so richtig auf uns wirken lassen. Wir werden heute einen Schritt weitergehen, wir werden nicht nur über die Gewichte reden, sondern auch über leichte Sachen, die in dem Koffer drin sind und die uns auf dem Weg vom Aufbruch helfen. Ich will euch ermutigen, leset die Hei nächste Woche mal die Abschnitte in dem Galaterbrief, gerade aus dem Kapitel 2, da haben wir jetzt gar nichts miteinander besprochen. Aber es ist sehr interessant zu entdecken, wie der Paulus da Schritt für Schritt den Galater zeigt, was sie eigentlich am Machen sind, was da abgeht und wie sie dürften Freiheit erleben, wenn sie das denn würden wollen. Also leset das mal nach, leset das mal mit. Und heute tauchen wir ein in das Kapitel 3. Es ist ganz lustig, wie das anfängt. Also lustig, eigentlich eher tragisch. Das erste sagt da der Paulus, ihr unverständigen Galater. Jetzt hat er zwei Kapitel lang ihnen geschrieben, was er denkt, wo dass sie auf dem falschen Weg sind. Und kommt im Kapitel 3 zum Schluss, ihr sind irgendwie unverständig. Und er schreibt dann, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Also offensichtlich haben Galater etwas erfahren, etwas gehört von dieser guten Botschaft, vom Evangelium. Ihnen ist Jesus Christus vor Augen gemalt worden, als Gekreuzigter, als einer, der für sie die Lasten trägt, der für sie die Schuld auf sich nimmt und der will Freiheit schenken. Aber irgendjemand ist gekommen und hat sie bezaubert. Und ich habe mir überlegt, wie schnell passiert das bei uns, dass wir uns auch von allem Möglichen bezaubern lassen. Wie wichtig ist, dass wir die Bibel nehmen und lesen und kennen. Dass nicht irgendeiner, der da vorne steht, wenn ich mal einen schlechten Tag habe und ich irgendetwas Bezauberndes erzähle, dass ihr wisst, hey, wir halten uns an dem fest, was Gott sagt. Oder die vielen YouTube-Filme, die man heute schauen kann und Predigten, die man hören kann. Es ist doch wichtig, dass wir wissen, was steht in der Bibel drin, im Wort von Gott. Was ist echt der Grund, der uns auf den Weg geschickt hat, dass wir vorwärts laufen im Glauben. Dass wir uns nicht bezaubern lassen von irgendwelchen anderen Sachen, die vielleicht glänzen und schön tönen und attraktiv scheinen, aber offensichtlich auch in die Irre führen können. Und interessant, eben der Paulus schreibt das da, diese verschiedenen Gemeinden in Galatien, sind ja mehrere Gemeinden gewesen. Der Paulus tut ähnliche Sachen auch wie andere Briefe schreiben. Also offensichtlich ist das nicht nur ein Problem von Einzelnen damals gewesen in einer Region in der Welt, sondern von allen möglichen Gemeinden, die dort entstanden sind. Und ich glaube, das tut uns schon ein bisschen sensibilisieren, dass wir auch selber uns dem bewusst sind. Es kann so schnell gehen, dass man sich bezaubern lässt, dass man sich ablenken lässt von Sachen, wo es eigentlich gar nicht ums Zentrum geht, wo gar nicht zentral sind. Das ist nicht nur von ein, zwei Personen eine Gefahr, sondern es ist die Gefahr vom Christsein allgemein, dass man sich irgendwie ablenken lässt von dem, was eigentlich im Kern, in der Mitte steht, vom christlichen Glauben. Der Paulus hat da geschrieben in dem ersten Vers, ihr sind bezaubert worden, obwohl euch Jesus Christus als Gekreuzigter vor Augen gemalt worden ist. Und wir haben das in der letzten Predigt immer mit dem, so quasi aus dem Koffer auspackt, mit dieser Formel oder Gleichung Jesus und nichts gleich alles. Das ist der gekreuzigte Jesus, der in den Galater dort vor die Augen gemalt worden ist. Jesus hat alles gegeben. Er hat alles gemacht, was nötig ist, dass man von Gott angenommen sein kann. Jesus hat alles gemacht, was nötig ist, dass wir gerettet sein können, dass wir ein neues ewiges Leben haben können. Weil er für unsere Schuld gezahlt hat am Kreuz. Und es braucht nichts. Es braucht gar nichts anderes dazu. Und es schenkt uns alles. Damit wir uns noch ein bisschen mehr bewusst werden, was das bedeutet, wenn man dort beim Nichts etwas einfügt, dann gehen wir durch das Kapitel 3 durch miteinander. Offensichtlich ist das so wichtig, dass der Paulus nicht so schnell aufhören kann von dem Reden und erklärt es Schritt für Schritt. Wir werden da ein, zwei Einblicke nehmen. Aber wir bleiben nicht bei dem stehen, sondern gehen dann weiter zum Alles. Was ist denn alles in dem Alles drin? Mega spannend, die Geschenke und die Privilegien, die wir dürfen haben mit dem Alles. Der Paulus sagt, bei dem Nichts haben ganz viele Leute angefangen, ein Gesetz reinzusetzen. Jesus ist gut, aber dann muss ich noch Sachen machen dazu. Ich muss gut leben, ich muss Gesetz einhalten und erst dann werde ich von Gott angenommen. Irgendwelche Leute sind gekommen, die so predigt haben, Judenchristen, die haben gesagt, machen noch diese Vorschriften und diese Vorschriften und dann langt es am Schluss vielleicht. Und das ist etwas, das ist ja in unserer Gesellschaft so verbreitet, dass man denkt, wenn ich das mache und das mache und das mache, irgendwann langt es dann zu Gott. Irgendwann kann ich angenommen sein. Sicher haben die auch schon so Sätze gehört, wie Leute sagen, ich versuche gut zu leben. Wahrscheinlich langt es dann schon am Schluss. Ich bin ein besserer Mensch als Menge, die irgendwo im Gefängnis landet oder so. Das ist genau der Weg. Mit guten Taten versuchen, sich bei Gott etwas zu verdienen. Und das macht ja auch bei uns Christen in dem Sinn nicht halt. Wie oft versuchen wir, durch gute Taten bei Gott etwas zu verdienen, Rettung verdienen, Annahme verdienen. Und der Paulus sagt, nein, stopp. Der Weg vom Gesetz, das ist ein Weg von der Sklaverei. Und den Begriff wollen wir heute ein bisschen nachgehen, dass das zum Weg von der Sklaverei kann werden. Wenn ich versuche, mein Leben dann auszurichten, dass ich möglichst die Gebote einhalte, dann wird das zum Weg der Sklaverei. Und das ist ja noch interessant. Wir reden jetzt immer von dem Gesetz, von diesen Geboten von Gott, dass sie uns nicht zum Leben führen, dass sie in Sklaverei führen, dass sie nicht das bewirken, was wir eigentlich wollen. Und da können wir uns jetzt fragen, ja, aber halt, wieso schreibt denn Gott so viel von seinen Geboten in der Bibel? Kann denn nicht uns ein Buch geben, wo diese Sachen drinstehen, wo uns etwas nützen? Ist das nicht ein Widerspruch? Jetzt schreibt auch der Paulus immer, dass das Gesetz der falsche Weg ist und wir haben trotzdem da sehr viel Gesetze und Gebote in der Bibel. Ist denn da nichts Gutes an denen? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, so wie der Paulus das an anderen Orten auch schreibt, das Gesetz von Gott ist gut. Es hat gute Funktionen, es ist ein gutes Werkzeug. Gerade im Kapitel 3, lasst das mal nach, beschreibt er auch zum Beispiel, dass das Gesetz so wie ein Erzieher kann sein kann. Das Wort aus dem Altgriechischen, das man heute würde sagen, Pädagog, das da drin steckt, kommt vor. Also es kann uns zeigen, zum Beispiel ein Pädagog, der damals vor allem den Kindern, den Unmündigen, Sachen gelernt hat. Wenn jemand frisch im Glauben ist, noch nicht so weiss, ja, was bedeutet jetzt das? Dann kann das eine Art ein guter Erzieher sein, so wird es oft übersetzt, dass man sagt, hey, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt meine Freunde anlügen oder nicht? Ich habe gar nicht mal schauen sehen. Ah ja, Gott findet es gescheit, ich mache das nicht und dann mache ich es nicht, ich lasse mich erziehen und merke aber irgendwann von mir selber, weil es mich prägt, ah ja, es ist gut, wenn ich ehrlich sein in meinen Beziehungen. Also so kann Gott, das Gesetz ein Erzieher sein. Das Gesetz, das Gott gegeben hat, ist gut, in dem Sinn, ein Erzieher zu sein. Oder auch, ihm uns zu zeigen, dass wir es nie werden erfüllen und dass wir Jesus nötig haben. Aber wenn wir sagen, wir nehmen das Gesetz und es soll uns dazu dienen, zum ewigen Leben zu führen, dann führt es in Sklaverei und ist es sogar, der Paulus sagt es, ein Fluch. Wir springen da ein bisschen vorwärts in Vers 10. Die, die Bibel da haben, lesen unbedingt mit oder können auch da vorne mitlesen. Der bringt da jetzt Klärung rein. Wer dagegen darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil er das Gesetz erfüllt, der steht unter einem Fluch. Sehr krass, oder? Der Paulus braucht da nicht zimperliche Wörter. Und er schreibt dann weiter, wieso, dass er das so deftig sagt mit dem Fluch. Die Heilige Schrift sagt, verflucht ist, wer sich nicht an dieses ganze Gesetz hält und danach lebt. Zitat aus dem Alten Testament, aus dem 5. Mose. Verflucht ist, wer nicht das ganze Gesetz hält. Das zeigt den Maßstab, der bei Gott gilt. Man kann schon versuchen, das Gesetz einhalten und sich damit zu erkaufen, dass man bei Gott angenommen wird. Aber der Maßstab, der gilt bei Gott, ist das ganze Gesetz. Andere Übersetzung tut sogar noch mehr auf den Punkt bringen und sagt, jederzeit das ganze Gesetz. Also das heisst, ich kann nicht zum Beispiel am Wochenende sagen, ja gut, Samstag, Sonntag, da halte ich mich jetzt schön an das Gebot von Gott, da lebe ich perfekt und gut und vom Montag bis Freitag kommt es nicht so drauf an. Da bin ich schon weit weg von dem Maßstab. Oder vielleicht, dass ich sage, ja gut, früher, vor 10 Jahren, dort habe ich einmal etwas gemacht, das gegen das Gesetz war, aber jetzt lebe ich ja perfekt. Ich bin schon weit weg von dem Maßstab. Vielleicht gibt es ja Einzelne unter euch, die sagen, ich halte die Gesetze alle perfekt ein. Ich bin jetzt der Siebensieger, der geboren ist. Ich schaffe das schon. Dann macht es jetzt bald plupp und der Traum ist vorbei. Das sind die Maßstäbe von Gott. Das ganze Gesetz, das wäre der Maßstab. Ja gut, Paulus schreibt das auch, wenn man das schafft, das ganze Gesetz einhalten, dann probier es, ja, dann stimmt es, dann schaffst du es, dann gilt es. Dann bist du bei Gott angenommen, dann bist du heilig und gerecht. Aber es hat verschiedene Folgen, die das mit sich bringt. Weil man schnell merkt, dass man dem Maßstab nie gerecht werden könnte. Das Erste ist so das Denken, ich muss es schaffen. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Ich muss mich an all die Sachen halten. Ich muss das alles richtig machen. Das ist das Denken von einem Sklave, oder? Der steht auf am Morgen und denkt, ich muss das alles machen. Der hat keine Möglichkeit, um selber zu entscheiden, was er will. Oder eine andere Folge, die das hat, Angst. Angst vor dem Herrn. Oder schlussendlich vor Gott. Dass man es vielleicht gleich nicht gut genug gut macht. Dass man am Schluss verkauft wird auf die Galeere, was noch schrecklicher zu und her geht als Sklave. Wie viele Leute haben Angst vor Gott, weil sie denken, so wie sie leben, da ist Gott verrückt auf sie oder nicht zufrieden. Eine andere Folge, die das haben kann, ist das Konzept von Strafe und Belohnung, wo man sich aufbaut im Leben. Wenn ich es gut gemacht habe, einen guten Tag hatte, ja, dann belohnt mich Gott meine Gehaltserhöhung. Das ist sicher, weil ich das so gut gemacht habe. Oder wenn ich einen schlechten Tag habe und dann in irgendeinen Schicksalsschlag oder etwas von Kunden denke, oh, hätte ich doch nur mich mehr an die Gesetze und Gebote gehalten, dann hätte Gott mich nicht bestraft. Oder so ein Belohnungs- und Strafsystem. Eigentlich auch Sklaverei, oder? Zuckerbrot und Peitschenhieb. Wie schnell haben wir auch so ein Belohnungssystem in unserem Kopf? Wenn wir etwas gut machen und uns nach dem Gesetz halten, dann tut Gott uns dann belohnen. Und wenn ich es nicht gut mache, dann kommt die Strafe irgendwie schon hinten rein. Das sind alles Folgen davon, wenn ich mich an dem Gesetz orientiere und das führt in die Sklaverei hinein. Das ist nicht Aufbruch. Das ist nicht das, was wir uns unter Aufbruch vorstellen. Das ist nicht Freiheit in Jesus, sondern das ist Angst. Das ist Sklaverei. Das ist ein Ich muss. Das ist nicht das, was wir wollen und das ist nicht das, was Jesus will. Und trotzdem ist es damals den Galaten passiert und ich glaube, es passiert auch uns immer wieder, dass man in das abrutscht, in die Sklaverei rein. Und wir sehen auch, dass das zu einem Fluch kann werden, weil ich dann das ganze Leben mich danach orientiere und merke, das führt nie ins Hier am Schluss. Ich strenge mich an. Und der Paulus schreibt ja selber, dass er es wirklich probiert hat. Er war ja der Oberste von allen denen, die es probiert haben. Er schreibt von sich, ich habe es fast geschafft. Und sein Resultat ist, es hat ihn nur noch mehr in die Sklaverei, in den Fluch hineingeführt. Aber der Paulus schreibt ja dann auch weiter, besonders in dem Kapitel 3 im Galaterbrief. Das ist sehr schön. Wenn man da weiterlesen, im Vers 11, dass aber durchs Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Wie das Zitat aus dem Alten Testament. Also Paulus sagt, für ihn ist offenbar, er hat noch keinen so einen Siebensieger kennengelernt, der das alles perfekt macht. Und dann weiter. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Logisch, oder? Beim Gesetz geht es nicht ums Glauben, sondern beim Gesetz geht es darum, dass man alles perfekt macht. Dann wird man dadurch erleben. Aber bei Gott geht es nicht darum, sondern bei Gott geht es um den Glauben. Und in der Welt von der Sklaverei damals ist es eigentlich eine einzige Möglichkeit gewesen, die einem hat können retten aus dieser Sklaverei raus. Nämlich, dass einer gekommen ist, einem abgekauft hat, dass zum Beispiel gedacht hat, ja, jetzt nehmen wir an, der Simon, da unser Bandleiter, wäre ein Sklave. Ja, das ist ein guter Musiker, den möchte ich gerne kaufen. Und hat den Preis gezahlt. Gut. Und nachher gesagt, okay, jetzt Simon, bist du nicht mein Sklave, sondern ich gebe dir die Freiheit. Das war die einzige Möglichkeit, wie man von der Sklaverei losgekommen ist. Dass einer gekommen ist, einem gekauft hat und dann einem die Freiheit geschenkt hat. Und genau das schreibt der Paulus, das ist das, was Jesus da hat, in diese Situation hinein. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also Jesus ist gekommen, er hat auf die Welt, er hat alle Gesetze erfüllt. Also wenn es einen Menschen gegeben hat, der von sich hat können sagen, ich bin der Siebensieg, weil ich es geschafft habe, dann war es Jesus gewesen. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, okay, jetzt sehe ich da all die Menschen, die ich so fest liebe. Ich zahle den Preis für sie, zahlen, der nötig ist, dass sie frei werden. Dass sie nicht mehr in dieser Sklaverei sein müssen. Ich zahle das, damit es nachher gerecht ist, auch wenn sie das Gesetz nie einhalten können. Und er hat den ganzen Fluch auf sich genommen. An dieser Stelle möchte ich gerne eine kleine Umfrage machen. Und zwar, wer von euch denkt, dass Jesus vollkommen war, als er gelebt hat? Hand aufheben, wer denkt, ja, Jesus war vollkommen? Okay, ja, wir machen jetzt keine Auszählung, aber fast alle mindestens haben aufgesteckt. Ein bisschen persönlicher, wer gibt zu von sich, dass er selber nicht vollkommen ist? Das ist jetzt noch wohltuend. Da ist man nicht der Einzige. Wenn er denkt, dass er die Einzigen, die nicht vollkommen sind, dann wissen er jetzt die Wahrheit. Ich habe eigentlich gehofft, dass es so rauskommt bei dieser Abstimmung. Bis zu einem gewissen Punkt ist das nämlich absolut wahr. Aber irgendwann hat es gewechselt. Nämlich dort, wo Jesus am Kreuz gehangen ist. Dort hat er die ganze Schuld und Sünde von uns Menschen auf sich genommen und war der unvollkommenste, den es überhaupt jemals gegeben hat auf dieser ganzen Welt. Und im Gegenteil, jeder, der Jesus glaubt, der ihn annimmt, dem schenkt er Freiheit. Und er wird vollkommen. Das ist der Tausch am Kreuz. Das ist die Gleichung, die sagt, Jesus, er hat alles gemacht, was nötig ist, dass wir frei sein von dieser Sklaverei. Es ist nichts anderes dazu nötig. Und das schenkt uns alles. Das schenkt uns die ganze Freiheit vom Gesetz, von diesen Geboten. Ein Tausch am Kreuz, der stattfindet. Jesus selber ist in die Sklaverei hineingegangen und hat unseren Platz eingenommen. Und wir können dafür dort rauskommen und frei sein. Wir können uns fragen, wieso macht das Gott? Wieso schickt er seinen Sohn? Wieso nimmt Jesus das auf sich? Vielleicht verstehen wir so ein bisschen mehr von der unendlichen Liebe. Die Antwort ist ganz einfach aus Liebe. Wir springen hier im Galater Kapitel 3 ein bisschen vorwärts. Der Paulus wird das da sehr ausführlich beschreiben, wie der Tausch, wie der Wechsel aus dieser Sklaverei aus dem Fluch heraus stattfindet, weil Jesus das auf sich genommen hat. Und dann gegen das Ende, ab Vers 26, beschreibt er, was das jetzt bedeutet. Wenn man nämlich nicht mehr ein Sklave ist, dann schreibt er da im Vers 26, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Jesus, in Christus Jesus. Hat er bewusst eine Übersetzung genommen, die das bei diesen Söhnen stehen hat. Ich komme später noch darauf zurück, wieso. Also das betrifft nicht nur die Männer, das betrifft selbstverständlich auch die Frauen. Das heisst ja, ihr alle, oder da schreibt der Paulus die ganze Gemeinde, vielleicht sogar nach Kinder dazu. Aber wieso, dass es da Söhne heisst und der Paulus das so bewusst geschrieben hat, da komme ich nachher noch darauf zurück. Es bedeutet aber, dass wir Kind von Gott werden, dass wir in seine Familie hineinkommen. Durch den Glauben an Jesus Christus. Im Johannes 1 ist es so geschrieben, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das ist das Crazy an dieser Botschaft. Es geht nicht darum, dass man Gesetze erfüllt, etwas einhaltet oder etwas Superheiliges macht, sondern es geht nur darum, dass man das Geschenk von Jesus annehmen kann. Dass man sagt, ja Jesus, du willst mich aus dieser Sklaverei rausholen. Ich muss nicht von mir aus gute Sachen machen, irgendwelche Sachen erfüllen oder so, dass ich bei dir angenommen sein kann. Sondern ich darf einfach das Geschenk annehmen. Ich darf dir vertrauen, ich darf an dich glauben. Es hat da geheißen, diejenigen, die Jesus annehmen, wie viele ihn aber aufnahmen. Wir können Jesus aufnehmen und sagen, ich nehme dich auf. Du sollst jetzt von jetzt an meine Freiheit sein. Ich will das in Anspruch nehmen. Und das ist echt der Aufbruch. Das ist der Aufbruch von jedem Glauben. Wenn man sagt, hey, der Koffer ist leicht. Weil da sind nicht mehr meine Leistungen drin. Sondern da ist drin, was Jesus für mich da hat. Da ist meine Freiheit drin. Ich laufe nicht mehr als Sklave durch die Landschaft, sondern als ein Kind von Gott. Und dann schreibt der Paulus weiter, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Also seit der Vorgang, es hat damit zu tun, dass man glaubt an Jesus, dass man auf ihn vertraut. Ein innerlicher Vorgang, oder? Etwas, was innerlich passiert und dann das äußerliche Zeichen, das auch dazugehört, dass man sich taufen lässt. Und wenn du da bist und an Jesus glaubst, wenn du das Kind von Gott bist und dich nicht taufen lassen hast, das gehört so nah zusammen, dann will ich dich ermutigen, mach das in der nächsten Zeit, nächstes Mal, mit der nächsten Möglichkeit. Und dann sagt der Paulus, es bedeutet, dass ihr Christus angezogen habt. Ich stelle mir das wirklich so ein bisschen bildlich vor, oder? Als Sklave hat man keine gute Kleider, vielleicht eher ein bisschen verlumpet, je nach Position als Sklave halt. Aber wenn Jesus uns freikauft, dann haben wir ein anderes Gewand nachher. Wenn wir durch die Landschaft durchlaufen, dann zeigen die Leute nicht auf uns und sagen, oh, der sieht aus wie ein Sklave. Sondern dann kommen wir ein neues Kleid über. Christus kommen wir über. Und die Leute zeigen auf uns und sagen, oh, der gehört zu der Familie von Gott. Hei, hei, hei. Das ist aber eine Sache. Und dann können wir uns mal ein bisschen bewusst werden, was das bedeutet, Christus angezogen haben. Der Paulus schreibt etwa 18 Mal von dem Bild, dass wir Christus anziehen, dass wir etwas anziehen. Und darum habe ich heute in dem Koffer ein paar Kleider mitgenommen. So, gut. Ich habe da meinen alten Militärberry. Ich habe eigentlich meine Uniform gesucht, aber ich habe sie eben nicht mehr leider daheim. Wenn ich das anlege, das Kleid macht etwas mit mir. Jetzt, in dem Moment, bin ich zum Soldat vom Schweizer Armee geworden. Fast nicht ganz. Aber es macht etwas, oder? Es gibt mir gewisse Funktion, ich gehöre noch dazu, eine gewisse Autorität. Also das erste Grosse, was es mit mir macht, ist, es gibt mir eine Identität. In dem Moment laufe ich durch die Schweizer Landschaft durch und ich weiss, ich bin ein Angehöriger von der Armee. Ich habe noch vor kurzem mit dem Dave geschwätzt, der hat gesagt, ich habe ihn gefragt, ja, wie wäre es, als hätte ich auch so eine Polizeijacke anlegen da drinnen, wäre das überhaupt gegangen? Und er hat gesagt, ja, da drinnen in dem geschlossenen Raum wäre es okay gewesen, aber draußen rumlaufen wäre, glaube ich, nicht so gäbig gewesen. Oder wenn ich ein Kleid anhabe, das gibt mir eine gewisse Rolle. Da kann ich Bussen verteilen gehen und so und die Leute sagen, oh, der Polizist, der da kommt. Das muss man sich noch bewusst sein. Also es schafft Identität. Und Jesus, und wir lesen da, wir haben Jesus angezogen, wir haben Christus angezogen. Es schafft unsere Identität. Wir handeln so wie die Person, oder? Ich handle jetzt so wie ein Soldat. Und vielleicht, wenn ich den RS fertig habe, dann denke ich auch ein bisschen mehr wie ein Soldat. Wobei, manchmal sagt man, man stellt das Denken in. Ich weiß es auch nicht. Wenn ich Polizist werde, am Anfang handle ich so, weil ich weiß, ich muss so handeln. Irgendwann prägt es mein Denken. Und es macht sich auch ein Stück weit zu meiner eigenen Persönlichkeit. Und bei Jesus ist das ähnlich. Es schafft Identität. Und es prägt meine Identität. Eben, ich werde immer mehr vielleicht zu dieser Rolle, die ich habe. Aber es macht auch noch mehr. Es macht mir bewusst, Jesus Christus ist immer bei mir. Oder wenn ich das anhabe, dann weiß ich bin das. Wenn ich Jesus Christus anhabe, weiß ich, das ist ein Kleid, das ziehe ich nicht mehr ab. Jesus selber hat ja gesagt, ich bin euch bis ans Ende der Welt. Und schon im Alten Testament ist das etwas, was sehr präsent ist, dass wenn man in einer Beziehung mit Gott lebt, dass er bei einem ist. Im Psalm 139 heißt es, Gott ist bei mir. Egal, ob ich stehe oder liege, ob ich wach bin oder schlafe. Und wenn ich sogar ans Ende der Welt gehe, Gott ist immer bei mir. Eine andere Folge, die das hat, ist, ich bin angenommen. Um das zu verbildlichen, habe ich eine andere Uniform mitgenommen. Ich traue mich jetzt nicht, da reinzuschleifen mit dem Mikrofon. Meine jüngste Uniform, könnte man sagen, mein jüngste Amp. Wenn ich das anhabe, dann habe ich gewusst, wo ich dazugehöre. Ich mag mich also noch gut erinnern, das ist wirklich so ein bisschen Family-Style, oder? Alle, die mal in die Jungschi waren, haben das selber auch erlebt, wenn man so eine, ja, man sagt ja nicht Uniform, oder, bei den Jungschi, aber wenn ich das Jungschi-Hemd anlege, dann gehöre ich dort wirklich dazu, man ist so ein bisschen Family. Oder, man weiss, dass man nicht allein unterwegs ist. Ich weiss noch, wo wir durch den Wald gezogen sind, so mit den Jungscharen, und alle haben so ein Jungscharhemd gehabt. Und dann ist die Pfadi zu laufen auf den anderen Seite. Dann haben wir also ganz genau gewusst, wo man dazugehört. Oder? Sie mit dem braunen Hemd und wir mit dem blauen Hemd. Und so, das schafft ein Zugehörigkeitsgefühl. Und so ist es mit Jesus. Wenn wir Jesus anlegen, wissen wir, wo wir dazugehören. Und noch mehr, es ist noch mehr. Wir wissen, dass wir dort dazugehören, auch wenn nicht alles gut läuft. Wir sind wirklich angenommen. Das Kleid, das zeigt ja auch, wenn man selber zum Beispiel Fehler macht, wenn man nicht perfekt lebt, wenn man Gesetze nicht einhält. Ich gehöre trotzdem noch dazu. Ich war nicht immer ein perfekter Jungschi-Leiter, aber wenn ich das Jungschi-Hemd angehabe, dann habe ich dazugehört. Und bei Jesus ist es gleich, wenn ich Jesus anlege, dann weiss ich, ich gehöre zu seiner Familie dazu, auch wenn ich es nicht perfekt mache. Das ist ja ganz interessant, das Bild, das immer wieder aufgegriffen wird in der Bibel vom Anlegen. Ich habe einen Vers noch aus dem Jesaja 61, 10. Das heisst, freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Ein Bild, das in Jesus Wirklichkeit geworden ist, dass wir mit ihm Gerechtigkeit haben und nicht mehr als Fehlerhafte, als Sklaven vom Gesetz angeschaut werden. Oder besonders eindrücklich finde ich es auch bei der Geschichte, bei dem Gleichnis, das Jesus erzählt vom verlorenen Sohn. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Kleider in diesem Gleichnis ganz eine wichtige Rolle spielen? Ich meine, der zottelt da umeinander, der geht weg von seinem Vater, gibt alles Geld aus, verprasst und am Schluss wird er Sklave. Eigentlich, oder? Ein Säuhirt. Und dann geht er zurück zum Vater. Er empfängt ihn mit offenen Armen. Und was macht er? Er kleidet ihn neu ein. Er gibt ihm einen neuen Mantel, neue Schuhe, einen neuen Ring an den Finger. Quasi, hey, du gehörst jetzt zu der Familie wieder dazu. Du bist wieder da, du bist jetzt nicht mehr ein Sklave. Du bist jetzt wieder ein Sohn, wieder ein Kind von dieser Familie. Und du hast vieles falsch gemacht und verbockt. Aber ich nehme dich trotzdem an und ich kleide dich ein. Nicht deine Taten, nicht das, was du gemacht hast, sondern ich kleide dich ein. So ist das, was der Vater dort macht. Und das bedeutet auch das, was Jesus macht. Er kleidet uns ein, wir sind angenommen. Und zwar wirklich. Auch wenn wir nicht perfekte Menschen sind. Und etwas Sechstes, was das macht, ist, dass wir auch das repräsentieren, wo wir sind. Also vielleicht nochmal zurück zu dem. Etwa die steht in der Zeitung von irgendwelchen Soldaten, die Filme aufgeladen haben auf YouTube, die die Armee in schlechtes Licht stellen. Und dann heisst, die sollen doch die Schweiz repräsentieren. Auf gute Art und Weise. Und nicht irgendwie lächerlich machen oder auf schlechte Art und Weise. Und das ist auch so, wir haben Christus an, wir repräsentieren ihn auf dieser Welt. Das finde ich so etwas Gewaltiges jetzt an den Gottesdienst zum Beispiel, am Gemeindesein. Wenn wir jetzt da umeinander schauen, dann hat es ganz viele Leute, die da, die Kinder von Gott sind. Ganz viele Christusse, die umeinander sitzen, die wir anschauen. Wir sehen nicht Sklaven links und rechts. Schauen mal links und rechts. Das sind ganz viele Christusse umeinander, die Christus angeschaut haben, angelegt haben. Wir repräsentieren ihn. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Wir ziehen Christus an. Und lesen dann weiter, was das alles bedeutet. Da ist weder Jude noch Grieche. Da ist weder Knecht noch Freier. Da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Also, der Paulus sagt, wenn wir zu der Familie von Gott dazugehören, dann sollen nichts, keine Sachen mehr euch trennen, die zwischen euch reinstehen, die sonst in der Gesellschaft oft trennen. Es geht an Paulus da nicht darum, dass er irgendwie will, einen Einheitsmensch machen und sagen, alle sind ein bisschen alles vor allem und irgendwie so. Sondern es geht ihm darum, zu sagen, hey, wir sind ganz unterschiedlich. Vielfältig, farbig und bunt. Aber in Jesus gehören wir zusammen und sind von der gleichen Familie. Und zum Beispiel, was haben wir da, Juden und Griechen? Kulturen sollen uns nicht trennen. Oder? Dann haben wir da Sklaven und die Freien. Soziale Schichten sollen uns nicht trennen. Dann haben wir aber auch Männer und Frauen. Verschiedene Rollenbilder vielleicht oder so. Sollen uns nicht trennen. Das Geschlecht soll uns nicht trennen, sondern in Jesus sind wir eins. Und gerade bei dem Bild auch von der Armee wird das deutlich, oder? Wenn ich das Kleid anlege, dann bin ich nachher nicht mehr ein Mann oder eine Frau in dem Sinn. Im Militär sind wir alles Soldaten von der Schweizer Armee. Also genau gewusst, zu welcher Kompanie dass ich gehöre, zu welchem Zug dass ich rein bin. Das ist nicht darauf angekommen. Wir haben keine Frau bei uns gehabt, aber egal, ob Mann oder Frau, wir alle sind die gleiche Kompanie, der gleiche Zug. Es ist nicht darauf angekommen, welche Kultur. Also wir waren alle Schweizer, aber da hat es also einige Kulturen gehabt. Ich mag mich erinnern, da hat es Asiaten dabei gehabt, die gerne Reis gegessen haben. Es hat ein paar Balkanleute dabei gehabt, so aus zweiter oder dritter Generation. Es hat ein paar typische Rösti-Essen dabei gehabt. Also ganz verschiedene Kulturen sind wir da gewesen. Aber wir sind alle, die Kompanie, der Zug, wir sind miteinander gewesen. Quasi. Das sind nicht Sachen gewesen, die uns in dem Moment getrennt haben. Und das ist so ein bisschen das Bild. Und ich frage mich, wie das bei uns als Kirche ist. Sind wir eine Kirche, die so Sachen trennt? Oder sind wir eine Kirche, die sagt, hey, wir gehören zusammen. In Jesus sind wir eins. Wir sind eine Familie. Und zwar egal von welcher Kultur. Ich finde das so etwas bereichend, wenn man verschiedene Kulturen auch innerhalb der Kirche sein kann. Und zwar egal, welcher soziale Stand. Arm, reich, erfolgreich im Beruf, vielleicht erfolglos. Irgendwie Aristokratenfamilie oder nicht. Bei Jesus spielt das keine Rolle. Oder auch das Geschlecht. Wir sind da als Männer, als Frauen. Andere vielleicht Rollen, die uns gegeben werden. Oder Kind zum Beispiel. Zusammen sind wir alle eins in Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir stark sind als Kirche, gerade in dem, dass die Sachen uns nicht trennen, sondern dass wir im Gegenteil, gerade in dieser Vielfalt, dürfen eine Familie sein bei Gott. Eine Familie miteinander, egal ob wir gerne Fondue essen oder lieber Fajitas verdrücken oder Spiegelei und Rösti haben. Miteinander haben wir einen Nachnamen, nämlich Christus. Und das ist so das Verständnis, das Selbstverständnis, das ich mir wünsche, dass wir durch die Landschaft laufen. Dass ich nicht in erster Linie denke, ich bin der Philemon Resnik, sondern dass ich mir den Christus, Christus ist mein Name, ich habe Christus angezogen, ich bin Christusfamilie. Der Philemon Christus, unser Moderator, der Hans-Uli Christus. Da haben wir ganz viele Christus da rein, der gleiche Nachname. Das ist so mein Wunsch von unserem Selbstverständnis, das wir haben. Als erstes sind wir eins in Christus. Und das geht ja noch weiter. Das bedeutet, dass ich am Morgen nicht aufstehe und Angst habe, wenn ich da hinkomme. Ja, was denken die anderen von mir? Passe ich denn da hin? Kann ich also so das typische FEGler-Bild passen? Und ich bin so froh, dass wir so ein vielfältiges FEGler-Bild haben und dass man gar nicht sagen kann, was ein typisches FEGler ist. Sondern dass man sagt, hey, wir sind eins in Christus. In dieser Vielfalt. Ich muss keine Sorgen, keine Angst haben. Ich gehöre da dazu. Oder auch, dass ich sage, okay, am Sonntag, nach dem Mittag, zum Mittag, bin ich bereit, quasi nicht immer meine Freunde einzuladen, sondern auch mal jemanden einzuladen von einer anderen Kultur, die mir vielleicht nicht so zugesagt hat bis jetzt. Von einer anderen sozialen Schicht, wo ich denke, hey, come on, das wäre doch noch lässig. Mach mich jetzt kennenzulernen. So über die eigenen Hürden springen und offen sein. Hey, wir sind eine Familie und das gibt nicht trennende Grenzen. Ich will dich ermutigen, dass du das auch mitnimmst als Bild. Als Bild, dass da ganz vielfältig, dass wir da ganz vielfältig miteinander zusammen sind. Auch als Ermutigung, vielleicht Neues zu entdecken und immer wieder auch über den eigenen Schatten zu springen. Und eben, zum Beispiel für eine Einladung mal jemanden einladen, wo man bis jetzt gedacht hat, hey, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, weil in Jesus sind wir eins. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Und das Dritte, was Paulus noch aufführt, was ich ganz spannend finde, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same nach der Verheißung Erben. Wir erben mit. Wir sind Miterben. Wenn wir Familie werden von Gott, dann sind wir auch Erben von Gott. Ich komme jetzt zurück auf den Vers 26, das Wort Sohn stehen lassen. Paulus hat das, glaube ich, sehr bewusst in der damaligen Zeit geschrieben. Ihr alle seid Söhne. Weil allen Leuten damals war klar, Söhne sind erbberechtigt. Das war dort so in der Gesellschaft. Oder? Und darum sagte Paulus den Leuten, hey, ihr alle, Männer und Frauen, Sklaven und Freie, Griechen und Juden oder was auch immer, ihr alle sind Söhne von Gott, ihr seid Erben von Gott. Heute können wir gut sagen, Kinder von Gott oder Männer und Frauen, weil bei uns in der Gesellschaft sind Männer und Frauen eher berechtigt. Aber damals war klar, der Paulus muss schreiben Söhne, dass wirklich alle merken, hey, ich bin ein Erbberechtigter von Gott, höchstpersönlich, wo der Vater ist. Interessant. Und das bringt ganz verschiedene Sachen mit sich. Da steht, dass wir Anteile überkommen an den Verheißungen seit dem Abraham, weil wir zu der Familie von Gott zugehören. Um was geht es beim Erb? Eigentlich geht es ganz schlicht und einfach darum, ums ewige, unvergängliche Leben. So steht es im Epheser 1. Und es wird dort noch mehr beschrieben, dass auch Teilhabe an der Herrlichkeit von Jesus Christus dazugehört zu dem Erb. Im 1. Petrus heisst das, dass das unvergänglich und unbefleckt auf uns wartet. Also es hat keine Diebe, die einen Teil von dem Erb versuchen wegzuluppen. Im Römer 8 wird das auch nochmal verdeutlicht, dass man mit Christus, so wie er verherrlicht wird, dass wir auch so mit verherrlicht werden als Erb. Und für die, die sich gerne jetzt schon absichern wollen, das wollen wir Schweizer ja gerne uns immer absichern, dass wir dann wirklich auch etwas überkommen von dem Erb, steht, dass der Heilige Geist, den wir jetzt haben dürfen, so wie unser Erbvorbezug ist. Ein Vorerb, das wir haben dürfen, wo der Paulus im Epheser 1 auch schreibt, wenn ihr ja den Heiligen Geist überkommt, dürft ihr sicher sein, dass ihr den Rest auch mal noch werdet dazu erben. Sklave, Kind von Gott. Sklavenkleider, Christus angezogen. Unterteilung, die Freien, die Unteren. Zusammen eine Familie in Gott. Ohne Recht, ohne Nachlass, ohne Erb. Das beste Erb, das man sich jemals vorstellen kann. Das ist der Unterschied. Und das sagt Paulus, das ist das Zentrale. Und ich möchte dich heute fragen, wo bist du? Wo findest du dich wieder in diesen verschiedenen Aussagen im Galater 3? Bist du ein Kind von Gott? Hast du Jesus in dein Leben aufgenommen, so wie es da beschrieben war im Johannes 1? Hast du den Tauschhandel am Kreuz gemacht? Hast du gesagt, ja, Jesus, ich will weg aus dieser Sklaverei. Ich will meine ganze Schuld und meine Last dir geben. Mach du dich zum Sklaven und träg du den Fluch ans Kreuz. Und ich will die Freiheit für mich annehmen. Ich will ein Kind von dir werden. Vielleicht hast du es auf dem Herz, wenn du noch nie bewusst Jesus aufgenommen hast in dein Leben, das heute zu machen. Dann möchte ich dich ermutigen, mach das. Du mit jemandem zusammen beten, das kann man im einfachen Gebet machen. Nachher in der Ministry-Time oder nach dem Gottesdienst mit dem, wo rechts oder links von dir sitzt oder wo du kennst. Nimm Jesus in dein Leben auf und sag, ich will ein Kind von Gott sein und nicht mehr länger ein Sklave. Vielleicht hast du das Kleid einmal angezogen, vor vielen Jahren. Immer in letzter Zeit. Aber du merkst, wie du es wieder abgezogen hast. Wie du dich wieder unter Sklaverei da hast. Wie du wieder versuchst, durch deine eigenen Taten von Gott angenommen zu sein. Dann will ich dich ermutigen, zieh das Kleid an, jeden Tag wieder ganz bewusst. Zieh Jesus Christus an und geh als ein Christus durch dein Leben. Vielleicht ist es auch einfach daran, dankbar zu sein. Dankbar für das, was wir alles haben in Jesus, was er uns schenkt, ohne dass wir es verdient hätten. Es ist so genial, dass wir das Kind von Gott sein dürfen. Und vielleicht ist es bei dir auch dran, dass du sagst, hey, wenn ich doch ein kleiner Christus bin, dann sind es die anderen auch. Und ich will lernen, sie immer mehr so zu sehen. Nicht irgendwie abwertend oder abschätzend, je nach sozialer Schicht oder Kultur oder was auch immer, sondern ehrerbietend. Vielleicht nimmst du vor, gerade heute bei der Kaffeebar wieder mal mit jemandem das Gespräch suchen, wo du schon sehr lange nicht mehr mit ihm geschwätzt hast und sagst, hey, wir sind beide kleine Christusse. Komm, lass uns wieder mal zusammen reden. Oder lass uns mal uns kennenlernen. Ich würde gerne beten und ja, die Sache im Herz von Gott bringen. Bete auch die Worte mit, die du willst. Danke, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du die ganze Last auf dich genommen hast, wo wir oft doch selber auch tragen wollen, dass wir wollen Gutes tun und uns irgendwie etwas erkaufen bei Gott damit. Und je mehr wir das machen, desto mehr wird es uns zu einer Last, zu einem «Ich muss», zu einer Angst, dass man es doch nicht schafft. Und wir wollen dir danken sagen, Jesus, dass du das alles auf dich genommen hast. Dass du am Kreuz den Tausch gemacht hast. Dass du Sklave geworden bist. Dass du unter den Fluch gegangen bist. Und uns Freiheit geschenkt hast. Dass wir dürfen frei Söhne und Töchter sein vom Vater im Himmel. Und danke Gott, dass du es nicht bei dem klar hast, sondern dass du uns eingekleidet hast mit Christus, dass wir keinen Moment daran zweifeln müssen, dass wir frei sind. Danke für das gewaltige Erbe, das uns erwartet, dass wir dürfen teilhaben der ganzen Herrlichkeit und jetzt schon der Heilige Geist, der in uns lebt. Und danke, ja, dass du das auch all das, was Menschen immer wieder trennt, dass du das weggenommen hast, Jesus, und dass wir in dir dürfen eine Familie sein. Hilf uns, gerade nächste Woche, wenn wir starten, dass wir uns dem bewusst sein können und das Kleid immer wieder ganz bewusst anlegen. Amen.